Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Schweiz ist der Durchbruch für den längsten Tunnel der Welt gelungen. Hochgeschwindigkeitszüge sollen von 2017 an durch den Tunnel fahren. Dabei soll der Transitverkehr in großem Umfang von der Straße auf die Schiene verlegt werden. Der Gotthard-Basistunnel ist Teil des europäischen Transportnetzes. Fahrzeiten von Deutschland oder Frankreich über die Schweiz nach Italien sollen bis zu einer Stunde kürzer werden. Den Arbeitern gelang der Durchbruch durch das Massiv in der Nähe des Ortes Sedrun.
Es ist geschafft. Tief an der Basis des Gotthard-Massivs ist der Weg in den Süden jetzt frei. Tunnelbohrmaschine Sissi, ein Koloss von 3000 Tonnen, hat die letzten 1,5 Meter Fels weggefräst. Nach 11 Jahren Bauzeit ist damit die erste der beiden Tunnelröhren auf 57 Kilometern Länge durchgebohrt. Der Tunnel verbindet Erstfeld und Bodio auf der südlichen Gotthardseite Richtung Italien. Für jede Fahrrichtung eine Röhre, alle 350 Meter sind sie für Notfälle miteinander verbunden. An zwei Nothaltestellen tief im Fels können Züge in die jeweils andere Tunnelröhre wechseln. 2600 Menschen haben bislang an dem Riesenprojekt mitgearbeitet. 8 Arbeiter kamen bei Unfällen ums Leben.
Großes haben wir gewagt, gemeinsam. Großes haben wir geschaffen, gemeinsam, weil wir wissen, der Berg ist groß, wir sind klein.
Der Gotthard-Basistunnel soll einmal die Schweiz vom Schwerlastverkehr auf der Straße entlasten. Derzeit überqueren mehr als 1 Million Lastwagen jedes Jahr die Schweizer Alpenpässe. Ab 2017 könnte der Tunnel bereitstehen oder sogar schon früher.
Ja, wir wären soweit, dass wir nächste Woche beschließen könnten, 2016 ein Jahr früher in Betrieb zu gehen. Aber das hängt nicht nur von uns und den Unternehmern ab.
Das nach offiziellen Angaben 10 Milliarden Euro teure Projekt kommt voran. Doch Entlastung bringt der Tunnel nur, wenn auch die Nachbarn Bahnstrecken erweitern und modernisieren. Und da gibt's Probleme.
Beim Ausbau der vereinbarten Zubringerstrecken in Italien und Deutschland hakt es mächtig. Schon jetzt hinken die Arbeiten deutlich hinter den Plänen her. Hohe Kosten und viele Einsprachen von Bürgern drücken auf die Bremse.
Fragen und Antworten zum Tunnelbau hat unsere Internetredaktion zusammengestellt unter tagesschau.de. Nach monatelangem erbitterten Streit über das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 haben sich Gegner und Befürworter heute an einen Tisch gesetzt. Unter Vermittlung des CDU-Politikers Geisler vereinbarten sie regelmäßige Schlichtungsgespräche. Währenddessen soll eine Friedenspflicht gelten und die Bauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof werden teilweise ausgesetzt. Eine der beteiligten Bürgerinitiativen stieg jedoch aus Protest gegen diesen Kompromiss aus den Gesprächen aus.
Kurz nach 16:30 war es geschafft. Vermittler Heiner Geisler hat Gegner und Befürworter an einen Tisch gebracht. Schlichtung.
Es soll eine Fachschlichtung sein, die das Ziel hat, die Argumente pro und contra auf diesen Sitzungen auszutauschen.
Am Morgen hatten sich beide Seiten zusammengesetzt. Dann wurde 6 Stunden lang darum gerungen, ob es zu weiteren Gesprächen kommt und in welcher Form. Knackpunkt, die Forderung der Stuttgart 21-Gegner, dass hier keine Anlage zur Grundwasserregulierung gebaut wird. Nun der Kompromiss, den allerdings eine Gruppe der Gegner nicht mitträgt. Es wird zwar Erdarbeiten geben, aber keine Betonierung des Fundaments.
Das Aktionsbündnis bedauert, wir konnten uns nach unserer Geste gestern nicht komplett durchsetzen. Das möchte ich nicht beschönigen. Wir waren bereit, weil wir diesen Dialog, diesen Prozess haben wollen hier in Stuttgart.
Im Internet und eventuell im Fernsehen, sagte Geisler, sollen die Gespräche übertragen werden. Und Verkehrsministerin Gönner sicherte zu, sollten die Projektgegner Expertenrat benötigen, werde das Land dafür finanziell aufkommen. Sie ist von Stuttgart 21 überzeugt.
Wir freuen uns drauf, wenn wir in der nächsten Woche starten, weil, wie gesagt, wir der festen Überzeugung sind, dass wir die guten Argumente auf unserer Seite haben.
Das nächste Schlichtungsgespräch in Stuttgart also kommenden Freitag. Aber was passiert am Ende der Schlichtung, am Ende des Faktenchecks? Diese Frage blieb heute offen.
Für die Förderung erneuerbarer Energien müssen die Verbraucher künftig tiefer in die Tasche greifen. Grund ist eine höhere Ökostromumlage. Sie soll im kommenden Jahr von derzeit 2 Cent auf rund 3,5 Cent pro Kilowattstunde steigen. Das haben die Stromnetzbetreiber heute bestätigt. Für einen 4-Personen-Haushalt werden Mehrkosten von etwa 70 Euro im Jahr erwartet.
Der Bau von Solaranlagen wird vom Bund seit Jahren gefördert. Mit Erfolg, die Solarbranche boomt. Doch für die Einspeisung erneuerbarer Energien ins Stromnetz gelten Festpreise. Und die liegen deutlich über dem Marktpreis. Je mehr erneuerbare Energie produziert wird, desto höher die Kosten. Für die Energiewirtschaft ist jetzt Zeit zum Umdenken.
Was am Anfang richtig war, mit hohen Subventionen hier zu arbeiten und mit garantierten Einspeisevergütungen, muss nun weiterentwickelt werden. In einem System, in dem sich auch die erneuerbaren Energien schrittweise Marktmechanismen wenden. Sprich, in der ganz konkret, ob diese Einspeisevergütung für 20 Jahre gezahlt werden kann, ob die Subventionen in der Höhe heute weiter gerechtfertigt sind, das muss nun diskutiert werden.
Denn die Ökostromumlage steigt im kommenden Jahr auf 3,5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist eine Erhöhung um 70%.
Dieses Geld ist gut angelegt, denn wenn wir die erneuerbaren Energien nicht ausbauen würden, müssten wir ja stattdessen auf Kohle, Atom und andere Kraftwerkstypen setzen. Und die haben ganz, ganz viele versteckte Folgekosten.
Doch die Umlage könne noch teurer werden, fürchten Verbraucherschützer. Bis zu 7 Cent seien möglich, wenn die Regierung nicht gegensteuere.
Es geht darum, das möglichst kosteneffizient zu machen. Windenergie beispielsweise kostet 10 Cent die Kilowattstunde. Für Solarenergie muss 40 Cent die Kilowattstunde im Durchschnitt bezahlt werden.
Investitionen in die Zukunft, ja, doch eben an der richtigen Stelle. So die Forderung. Für Stromkunden gilt weiterhin vergleichen und notfalls den Anbieter wechseln.
Die Haushalte von 4 Bundesländern werden verstärkt unter die Lupe genommen, und zwar vom neu geschaffenen Stabilitätsrat. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin und das Saarland. Der Stabilitätsrat sieht bei ihnen Anzeichen für eine drohende Haushaltsnotlage. Hintergrund der Kontrollen ist die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Sie schreibt vor, dass die Länder von 2020 an keine neuen Schulden mehr machen dürfen.
Es ist ein erstes Warnsignal des Stabilitätsrats, wenn auch kein überraschendes. Das Kontrollgremium aus den Länderfinanzministern und Vertretern des Bundesfinanz- und des Wirtschaftsministeriums soll gemeinsam die durch die Schuldenbremse vorgeschriebene Haushaltskonsolidierung von Bund und Ländern überwachen. Für Berlin und das Saarland stellte der Stabilitätsrat eine drohende Haushaltsnotlage fest. Ein Sanierungsprogramm droht auch Schleswig-Holstein und dem seit langem hochverschuldeten Bremen.
Es ist jetzt schon so, dass wir 100 Millionen Euro im Jahr konsolidieren müssen und das 10 Jahre lang. Das ist für ein kleines Bundesland wie Bremen sehr, sehr viel und wir müssen die Leistung für die Bevölkerung unter das Niveau anderer senken. Das ist einfach so. Und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo man es auch nicht mehr schaffen kann, ohne ein Gemeinwesen zu ruinieren.
Der Berliner Finanzsenator steht weiter zur Schuldenbremse, warnt aber den Bund vor Steuersenkungen zulasten der Länder. Ebenso wie sein Kollege aus Schleswig-Holstein.
Für uns in Schleswig-Holstein habe ich deutlich gemacht, die Luft besonders dünn. Wir haben überhaupt keinen Spielraum für neue Ausgaben. Wer neue Ausgaben beschließt, der muss bisherige Ausgaben reduzieren. Und dies trifft insbesondere den Bund. Er hat noch nicht alle Signale so verstanden, wie wir das als notwendig erachten.
Auch das Saarland will eine weitere Schwächung seiner Einnahmen durch den Bund nicht hinnehmen. Für die hochverschuldeten Bundesländer gleicht die geforderte Haushaltskonsolidierung einem Drahtseilakt. Die Warnungen an den Bund sind deutlich. Sollten die Länder weitere Einnahmeverluste durch Steuersenkungen erleiden, wäre die Einhaltung der Schuldenbremse schnell unmöglich.
Wer Anspruch auf BAföG hat, erhält rückwirkend zum 1. Oktober mehr Geld. Der Bundesrat hat der Neuregelung heute zugestimmt. Damit steigen die Bezüge um 2%, im Schnitt um 13 Euro im Monat. Bei Masterstudenten wird die Altersgrenze für die staatliche Förderung von 30 auf 35 Jahre angehoben.
Trauerfeier in Niedersachsen für den in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten. Der 26-jährige Oberfeldwebel war in der vergangenen Woche Opfer eines Selbstmordattentäters geworden. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg rief erneut zu einem ehrlichen Umgang mit den Gefahren des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr auf. Es müsse jeden Tag aufs Neue geprüft werden, ob genug zum Schutz der Soldaten getan werde. In Selsingen nahmen Familie, Freunde, Politiker und Bundeswehrangehörige Abschied.
Drei Monate nach der verheerenden Flut in Pakistan ist die Lage in den einstigen Hochwassergebieten noch immer schwierig. Millionen Menschen hatten bei einer der schwersten Naturkatastrophen der Landesgeschichte ihr Dach über dem Kopf verloren. Sie sind nach wie vor auf ausländische Hilfe angewiesen.
Sie blicken auf ihr Dorf Sareen Abad. Das Wasser, das einmal 5 Meter hoch in dem kleinen Ort bei Nushera stand, ist fast vollständig abgeflossen. Doch die Schäden an den Gebäuden sind groß. Die Menschen leben immer noch in Zelten auf einer Anhöhe vor dem Dorf. Wir wollen so schnell es geht in unser Haus, aber es ist völlig zerstört. Eine deutsche Hilfsorganisation will uns helfen, wenigstens ein Zimmer vor Einbruch des Winters so herzurichten, dass wir einziehen können. Dank Spenden aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern wurden während der Flutkatastrophe im August Zelte und Pumpen aufgestellt. Die Regierung habe nur einmal während des Fastenmonats Ramadan Pakete verteilt. Wir brauchen Hilfe. Es ist uns ja nichts geblieben. Alles ist zerstört. Wir wollen unser Dorf wieder aufbauen, aber wir können es nicht alleine. In den südlichen Landesteilen steht das Wasser immer noch, in Dörfern, auf den Feldern. Und noch immer sind mehr als 1 Million Menschen obdachlos. Langsam nur fließt das Wasser ab und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.
Einen Tag nach ihrer spektakulären Rettung aus einer Mine in Chile haben die ersten Bergleute bereits in der Nacht das Krankenhaus verlassen. Bis zum Abend sollen weitere Männer nach Hause zurückkehren. Nach Aussagen von Medizinern haben die Arbeiter die Zeit unter Tage körperlich fast unversehrt überstanden. Ihre gute gesundheitliche Verfassung sei eine Überraschung für das Ärzteteam. Die chilenische Regierung kündigte unterdessen bessere Arbeitsschutzgesetze für alle Wirtschaftszweige des Landes an.
Er war ein Vorkämpfer für den Einsatz erneuerbarer Energien, der SPD-Politiker Hermann Scheer. Wie heute bekannt wurde, ist er gestern im Alter von 66 Jahren gestorben. Scheer hatte sich seit Jahrzehnten vor allem für die Sonnenenergie eingesetzt. Dafür wurde er 1999 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.
Solarpapst, Held des grünen Jahrhunderts, Anwalt der Sonne. Hermann Scheer hatte viele Beinamen. Der SPD-Politiker aus Hessen setzte sich schon in den 80er Jahren für eine Alternative zur Atomkraft ein. Das war seine Lebensaufgabe. Als Buchautor und Politiker forderte er vehement den Ausbau erneuerbarer Energien, bestimmte maßgeblich die Umwelt- und Energiepolitik der Bundes-SPD. Im hessischen Landtagswahlkampf 2008 stand er im Schattenkabinett von Andrea Ypsilanti als möglicher Wirtschafts- und Umweltminister. Sein ungebremster Antrieb, die Sorge vor kriegerischen Konflikten um Energieressourcen.
Deswegen ist aus ökologischen, aus wirtschaftlichen wie aus friedenspolitischen Gründen der Weg zu erneuerbaren Energien, zur Ablösung atomar fossiler Energien ein gesellschaftliches Muss. Es ist die Kernfrage überhaupt des gesamten 21. Jahrhunderts.
Für sein Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, die bekannteste, der Alternative Nobelpreis, den er schon 1999 für seinen unermüdlichen Einsatz zur weltweiten Förderung der Sonnenenergie bekam und der ihm einen enormen Popularitätsschub gab. Zahlreiche Politiker würdigten ihn heute als herausragenden Streiter für die Umwelt. Energiepolitisch sei er seinerzeit weit voraus gewesen.
Mit einer Ausstellung wirft die Kunsthalle Schirn in Frankfurt einen neuen Blick auf den französischen Maler Gustave Courbet. Es ist die größte Schau seiner Werke in Deutschland seit mehr als 30 Jahren. Die Gemälde rücken die bislang unbekannte Seite des Künstlers in den Blickpunkt. Courbet prägte Mitte des 19. Jahrhunderts den Begriff des Realismus. Courbet, ein Traum von der Moderne, ist bis Ende Januar zu sehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. Oktober.
Das Tief über dem Nordwesten Deutschlands zieht weiter nach Süden. Sehr kühle Luft strömt zu uns. Im Norden dagegen beruhigt sich das Wetter teilweise wieder. In der Nacht verlagert sich mitunter kräftiger Regen vom Nordwesten Richtung Südosten. Am Tag über dem Süden und der Mitte Wolken, zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze sinkt in den nördlichen Mittelgebirgen bis auf 600 Meter. Von den Küsten bis in den Nordwesten wird es freundlicher. Der Wind weht im Südosten schwach, sonst mäßig bis frisch, an der See und in den nördlichen Mittelgebirgen stürmische Böen. Heute Nacht 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 1 Grad an den Alpen. Am Tag 6 Grad rund um den Harz, 12 Grad an der Saar. Auch am Sonntag in der Südhälfte Wolken, vor allem südlich der Donau, regnet es. Auf den Bergen schneit es teilweise, Richtung Norden viel Sonne. Am Montag im Süden dichte Wolken, sonst ist es teilweise freundlich. Später im Nordwesten hier und da Regen. Am Dienstag ist es überall wechselhaft.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin Durchbruch im Gotthardtunnel, die Schweiz feiert ihr Mammutprojekt und Umfrage tief, was die CDU-Basis jetzt von Angela Merkel erwartet.